Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk. Mein Name ist Daumen und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, unser Playoff-Comeback ist jetzt offiziell hier. Waren schon im Überlegen, ob wir nicht letzte Woche aufnehmen, aber da sind uns einige Sachen dazwischen gekommen. Zum Beispiel, dass ich eine Woche lang krank im Bett lag. Dementsprechend erst jetzt wieder, aber keine Angst, wir werden auch auf die Spiele aus der Wildcard-Round eingehen. Heute beschäftigen wir uns mit den beiden NFC-Matchups für die Divisional Rounds. Und hier habe ich mir natürlich einen Gast dazu geholt, der sehr hohes Interesse an einem der Spiele hat, nämlich der liebe Victor ist dabei.
Servus. Ja, bei mir ist natürlich das Niners-Spiel an vorderster Stelle, was das Wochenende angeht. Bin schon super excited und freue mich natürlich jetzt auf die Folge mit dir. Mit was möchtest du denn starten? Möchtest du dein kleines persönliches Dilemma, dein kleines Drama vom Wochenende zuerst aufarbeiten oder willst du das erst später anbringen?
Ja, komm, wir fangen mit Bucks Rams an, dann habe ich es hinter mir. Ja, Tampa Bay ist sehr deutlich weitergekommen, um es human auszudrücken. Es sieht 31-15 sieht nicht nach viel aus, 31-0 im dritten Quarter aber schon. Ja, die Buccaneers haben ohne 49% ihrer Offensive Production diese Season, weil verletzt, entlassen und so weiter, die Eagles überfahren. Wobei man sagen muss, dass die Defense gar nicht so schlecht war, verhältnismäßig. die Defense der Buccaneers hatte wahrscheinlich eines der einfachsten Spiele dieses Jahr, weil Jalen Hurts scheiße gespielt hat.
Ja, also ich würde da gleich mal reinkrätschen, weil ich glaube, dass die Eagles-Defense, so wie sie aktuell zusammen ist, gar nicht unbedingt für ein Tom Brady-Team eigentlich gut geeignet ist. Weil die größte Schwäche von den Eagles ist meiner Meinung nach, das Kurzpassspiel. Und das ist natürlich die größte Stärke von Tom Brady. Deswegen war es wahrscheinlich eh schon nicht so ganz easy. Siehst du es anders?
Gebe ich dir grundsätzlich recht. Man muss aber auch sagen, dass es zwischendrin wirklich ganz gut geklappt hat, ne? Also waren dann einige Drives, in denen nichts zustande gekommen ist. Und auf der anderen Seite hast du wirklich die Chance, ranzukommen, wenn nicht auszugleichen. Aber dann hast du halt einen QB, der dreimal Quez Watkins, der wide open war, dreimal überwirft oder gar nicht erst anwirft. Du hast einen wide open Receiver, Devontae Smith müsste es gewesen sein, in der Endzone, der die Coverage komplett zerstört und dein Quarterback hat so wenig Antizipation und so wenig Armstrength, dass es einfach der Ball in die Ecke von der Endzone intercepted wird von einem Safety, der von der Mitte des Feldes darüber läuft. Das war für mich so der Moment, wo ich war so, wow, man sieht all das, was ich das ganze Jahr über gesehen habe, bei Jalen Hurts einfach in einem Play. Nämlich, er hat null Antizipation. Und sein Arm-Talent ist eine Katastrophe.
Und er liest das Spiel einfach viel zu langsam. Das ist halt der große Unterschied zu seinem Gegenüber Tom Brady gewesen, weil Brady halt da einfach, der weiß gefühlt schon vor dem Snap, wo er den Ball anbringen wird, weil er die Coverage einfach perfekt liest. Und Hurts, da habe ich das Gefühl, dass der wirklich gefühlt eine Sekunde für jede Anspielstation braucht und dann ist es halt schon fast rum. Also der muss da auf jeden Fall ein bisschen schneller werden. Er ist auf jeden Fall noch jung. Also ich denke, das ist eine Sache, die kommt auch mit der Zeit. Aber zusammen mit dem schlechten Ballplacement ist es natürlich keine gute Kombination aktuell.
Ja, keine gute Kombination trifft es ganz gut, würde ich sagen. Ja, was man jetzt so hört. Ich hoffe es einfach nur, um seinen Trade-Value irgendwo existent zu machen. Ist er QB1 für die nächste Season? Jetzt schon festgelegt. Wie gesagt, ich hoffe, es stimmt nicht. Aber Nick Sirianni und Howie Roseman scheinen es durchaus ernst zu meinen.
Aber an sich, finde ich, haben die Eagles mit Hurts eigentlich nichts verkehrt gemacht. So. Also klar, er ist jetzt nicht die super Lösung auf Dauer, aber wäre das Carson Wentz gewesen? Also ich glaube halt, dass du als Team wenn du keinen Top-QB hast, keinen Top-7, Top-8-QB, dann musst du eigentlich immer auf der Suche nach einer Übergangslösung sein. Also du musst immer bereit sein, dir einen besseren Quarterback suchen zu können. Und ja, bei Wentz hat man gesehen, wie dann die Competition reingekommen ist, dass er halt nicht eine gute Season gespielt hat. Und jetzt mit Hurts hast du halt wieder die Möglichkeit, vor allem mit deinen ganzen Draftpicks, vielleicht dann für nächstes Jahr so ja, so viel Kapital zu sammeln, dass du halt nächstes Jahr vielleicht einen neuen Quarterback holen kannst. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Eagles ein oder zwei ihrer First-Rounder von ihren insgesamt 3 First-Roundern so nochmal vertraden, dass sie nächstes Jahr noch mehr Trade-Kapital haben.
Weißt du, was der große Unterschied zwischen Carson Wentz und Jalen Hurts ist? Der eine hat die Grundlagen, die du brauchst, um erfolgreich zu sein in der NFL, und der andere ist nur athletisch. Und das ist das Problem. Dann schmeißt du einen Second-Round-Pick für jemanden aus dem Fenster, der im College gut dasteht, weil er halt athletisch ist. Aber mehr nicht. Mir kann kein Mensch sagen, dass er ins Tape von Jalen Hurts geschaut und sich gedacht hat, boah, der Junge hat einen guten Arm. So, nein. Alles, was Jalen Hurts im College gerissen hat, hat er gerissen, weil er ein athletischer Typ ist. Aber das klappt in der NFL nicht mehr, weil da sind alle Überathleten. Das ist nicht, du spielst da nicht mehr gegen No Hate, was weiß ich, South Carolina Gamecocks, sondern du spielst halt gegen die Besten der Besten, und so funktioniert das in der NFL nicht.
Aber glaubst du nicht, dass das, dass da noch Ceiling da wäre?
Ich glaube, er hat es fast erreicht, um ehrlich zu sein. Einfach, weil das so grundlegende Sachen sind, die er nicht gebacken bekommt, und so, weiß nicht, realistisch gesehen müsste er wahrscheinlich jeden seiner Würfe Minimum eine Sekunde früher loswerden. Einfach weil er hat keine Antizipation, und das lernst du auch nicht so schnell. Und das ist das Problem. Entweder wird das jetzt so ein 5 Jahre Langzeitprojekt, oder du sagst halt nächstes Jahr, ja okay, Versuch war es wert, ist nichts geworden, passt, tschüss. Und das ist eigentlich das Einzige, was Sinn macht in meinen Augen.
Ja, also ich glaube, dass die Eagles trotzdem mehr Möglichkeiten mit ihm jetzt aktuell noch haben, weil er halt tatsächlich noch einen Trade-Value darstellt, weil er noch jung ist, weil er vielleicht noch Potenzial hat. Aber an sich hätte man da deutlich schlechter agieren können. Also ich finde, gerade mit den Draft-Picks, die man hat dieses Jahr, hat man einfach so viele Optionen zu sagen, okay, man schaut sich Hurts nochmal dieses Jahr an, also halt dann nächste Saison, und kann dann 2023 auch entsprechend reagieren, wenn man 2 Saisons von ihm als Starter gesehen hat.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich würde lieber Gardner Minshew sehen. Ich hätte auch im Playoff-Spiel im dritten, also ganz ehrlich, Carson Wentz wird gebasht, weil er in den Playoffs nicht zuverlässig ist, dies, das, Ananas immer verletzt ist. Jalen Hurts hat in 3 Vierteln so viele Punkte gemacht wie Carson Wentz in 3,5 Vierteln, wohlgemerkt, so viele Punkte gemacht wie Carson Wentz in 2 Playoff-Drives, nämlich 0. So, irgendwann, weißt du, wenn es 31-0 steht und dein Quarterback zu blöd ist, irgendeinen Ball anzubringen, und du hast Gardner Minshew auf der Bank, schmeiß den doch rein, schau, was der kann, was hast du zu verlieren?
Ja, ich muss dir aber auch ehrlich sagen, also dasselbe habe ich mir in der zweiten Halbzeit bei Jimmy G auch gedacht, aber das ist ein anderes Thema. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass man in der Situation vielleicht sogar die Eier hat und sagt, okay, Trey Lance ist fit, im Gegensatz zu Jimmy G, der ja dann doch ein bisschen angeschlagen war, auch mit seiner Schulterverletzung, die er jetzt noch hinzubekommen hat. Aber das ist ein Thema für später. Jetzt mal noch so generell zu den Bucks. Wie schätzt du jetzt die Leistung ein? Würdest du sagen, sie sind da, wo sie letztes Jahr waren um die Zeit? Oder siehst du da einfach jetzt aufgrund der Verletzung ein bisschen schwächeres Tampa Bay?
Sie sind definitiv nicht da, wo sie letztes Jahr waren. Ist bei den ganzen Verletzungen aber kein Wunder. Also und auch den Entlassungen. Ich meine, du hast jetzt Godwin verloren, der ist verletzt. Du hast Antonio Brown entlassen. Das sind Spieler, die fehlen. Kannst du mir sagen, was du willst? Auch Antonio Brown, der fehlt einfach. Auch in der Defense hast du viele Verletzte. Also zum Beispiel gegen die Eagles nicht gespielt hat, zum Beispiel Sean Murphy Bunting. Wie fit der jetzt in der Wildcard, in der Divisional Round ist, ist das nächste Ding. Du hast einfach viele Verletzte, die du letztes Jahr so nicht hattest. Und das hat definitiv einen Impact. Also wenn dir 49% von deiner Offensive Production während der Regular Season in den Playoffs auf einmal fehlen, dann macht sich das auch bei Tom Brady bemerkbar.
Ja, eigentlich sehe ich das genauso, nur Tom Brady ist ja natürlich ein Quarterback, der auch alle seine Receiver irgendwie ins Spiel bringen kann. Und man hat jetzt auch, finde ich, gegen die Eagles gesehen, dass man dann auch mal einen Giovanni Bernard, der wirklich nicht viel gespielt hat diese Saison, dass man den mal reinwerfen kann und dass der sowohl im Running Game als auch im Passing Game doch schon auch einen Impact haben kann. Also ich glaube, 13 Rushes waren es am Ende bei ihm, müssten so an die 50 Yards gewesen sein und zusätzlich noch ein paar Receptions. Also an sich ist, glaube ich, Brady schon der optimale Quarterback dafür, wenn du gerade Verletzungen hast und dann so eine Next-Man-Up-Mentality im Team eben spielen musst, weil du so viele Verletzte hast.
Ja, zumal man sagen muss, dass das natürlich als qualitativ nicht so guter Wide Receiver im Vergleich zu Leuten wie Chris Godwin etc., AB und so weiter, halt auch in dem Scheme einfach leichter hast, weil es sind halt viel kurze Pässe. Du bist jetzt als Tom Brady nicht darauf angewiesen, dass du einen Chris Godwin hast, der da auf 40 Yards seinen DB toastet und du einen tiefen Ball zu ihm wirfst. Also dementsprechend, das ist wahrscheinlich eine der besten Situationen, in der du dir noch verletzte Receiver erlauben kannst. Aber im Endeffekt, individuelle Klasse macht sich eigentlich fast immer bemerkbar.
Und was würdest du sagen, was jetzt passiert, wenn Tristan Wirfs das nächste Spiel verpasst?
Wird hart. Der Center war ja auch angeschlagen im Spiel gegen die Eagles. Und das hat sich dann auch bemerkbar gemacht. Also du hattest, Tom Brady ist einige Male gepressured worden, unter anderem 2 Sacks. Tristan Wirfs ist halt wichtig, ne? Der ist nicht umsonst Pro-Baller oder All-Pro, was ist er nochmal?
All-Pro? Ich glaube, er ist sogar beides, also ja.
Ja, im Endeffekt, wenn du einen All-Pro-Right-Tackle verlierst, macht sich das immer bemerkbar. Und wenn dann, wie fit Ryan Jensen jetzt im Endeffekt ist, der ja auch All-Pro ist, auf Center, ist jetzt mal abzuwarten. Bei ihm rechne ich fest damit, dass er spielt, aber Tristan Wirfs ist halt so eine Frage.
Ja, ich glaube, der ist sogar mit einem Walking Boot letzten Sonntag aus dem Stadion gegangen und sein Backup, der reingekommen ist, der hat ja auch gleich im ersten Drive, glaube ich, direkt die Pressure bekommen und direkt den Sack zugelassen. Ich glaube, Kerrigan war es, der ihn da mit einem Move besiegt hat. Der ja auch ein gutes Spiel hatte, Kerrigan, für die Eagles. Aber ansonsten.
Endlich mal.
Ja.
Nach 18 Wochen kann man ja auch mal ein gutes Spiel haben, ne?
Ja, aber an sich würde das, glaube ich, Tampa Bay schon sehr wehtun. Um jetzt mal Richtung.
Zumal, wenn man sich den Gegner anschaut, ne?
Genau, da wollte ich jetzt hin, wenn wir jetzt mal die Rams anschauen. Die haben natürlich ein sehr, sehr dominantes Spiel gegen die Cardinals gehabt und der Pass Rush war absolut da. Wie schätzt du die Leistung von den Rams ein? Die Woche davor war ja gegen die Niners etwas durchwachsener, aber jetzt gegen Arizona natürlich mit 34-11 gewonnen. Das war schon ein Statement-Sieg.
Ja, also entweder ist Kyler Murray ein absoluter Pretender oder die Rams-Defense war unnormal gut. Also, Kyler Murray war unterirdisch in dem Spiel. Lässt sich, glaube ich, so sagen. Auch wenn man sich jetzt anschaut, die Cardinals sind über die letzten Spiele, ich glaube, inklusive Playoffs 4-7. Du merkst einfach, dass D-Hop raus ist. Du hast es brutal gemerkt in dem Spiel. Und ich habe mich wirklich erwischt, wie ich in dem Spiel, wie ich vor dem Fernseher saß bei dem Spiel und mir gedacht hat, damn, vielleicht liegt die Offensive Production nicht daran, dass Kyler Murray so ein guter Quarterback ist, sondern dass D-Hop einfach ein unmenschlich guter Wide Receiver ist. Weil seit er weg ist, spielt Murray halt nicht gut, muss man auch ganz ehrlich so sagen. Nichtsdestotrotz, also die Defense war unfassbar stark. Die sind ja permanent über Murray hergefallen, könnte man fast sagen. Und auch die Secondary. Ich meine, du hast am Ende 2 Interceptions gehabt. In meinen Augen hätten 4 eigentlich Pflicht sein müssen. Im Endeffekt, ja. Die Defense war sehr überzeugend.
Ja, also die Defense war echt voll da. Ich hatte auch das Gefühl, dass das schon in der Vorwoche gegen die Niners eigentlich ganz gut funktioniert hat. Gerade in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit hat man sich dann so ein bisschen überrennen lassen. Die Run-Defense ist halt einfach nicht unbedingt die große Stärke von den Rams. Die kommen halt schon eher über ihre gute Coverage und ihren guten Pass-Rush, was eigentlich ja eine super Kombination ist. Nur die Niners, die haben sie nicht stoppen können. Die Cardinals jetzt sind mit, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war, dass Edmonds und Connor active waren. Aber die sind überhaupt nicht ins Run-Game reingekommen. Und das macht es natürlich Kyler Murray auch nicht unbedingt leichter, wenn überhaupt kein Run-Game etabliert wurde. Und wie du schon gesagt hast, die Hop fehlt an allen Ecken und Enden. Und so ein D-Hop, der eröffnet halt natürlich auch eröffnet das Spiel für alle anderen Wide Receiver.
Ja, definitiv. Weil es mir spontan einfällt, 2 kleine Fakten noch. OBJ hatte ja diesen einen Pass. Sein Passing Play, 40 Yards zu Cam Akers müsste es gewesen sein. Das ist so viel wie die Cardinals an Total Offensive Yards in der ersten Halbzeit hatte. 40. OBJ hat mit einem Play so viel gehabt. OBJ hat jetzt über das Spiel verteilt, was haben wir hier? 54 Receiving Yards, 40 Passing Yards, ein Touchdown. OBJ hat so viele Touchdowns gemacht im Spiel wie die Cardinals.
Ja, also OBJ war echt voll da und ich glaube, dass das auch einen Weg für die Rams sein muss, ihn auch entsprechend zu involvieren, weil je weiter wir in den Playoffs gehen, desto mehr werden die Teams versuchen, Cooper Kupp rauszunehmen. Und umso wichtiger wird es dann sein, dass OBJ voll da ist und nicht damit auffällt, dass er irgendwie Drops hat oder nicht ganz bei der Sache ist oder Block verpasst oder sonst irgendwas.
Obwohl du halt auch erstmal so eine Yards-After-Catch-Maschine wie Cooper Kupp rausnehmen musst, ne? Das ist ja nicht so, dass du sagen kannst, ich stelle meinen besten Corner auf den und der covert den halt downfield die ganze Zeit. Sondern Cooper Kupp hat 5 Receptions für 61 Yards gehabt. Ich habe jetzt die genauen Statistiken nicht vor mir. Aber ich würde wetten, dass wahrscheinlich 40 davon after the catch waren. Also im Endeffekt so ein Spieler aus dem Spiel zu nehmen, ist unfassbar schwer.
Das ist unmöglich, aber es geht einfach darum, dass du ihn zumindest zeitweise mal rausnehmen kannst, beziehungsweise, dass er halt nicht eben diese Big Plays hat, die halt auch mal so ein Spiel verändern können, also entgegen deiner Richtung quasi. Aber an sich war es natürlich schon auch sehr, sehr beeindruckend, dass Cam Akers zum Beispiel wieder so eine Rolle spielt. Also ich bin wirklich fasziniert von seiner Recovery-Story. Und ich glaube auch, dass Cam Akers nochmal eine ganz wichtige Rolle jetzt auch am Wochenende spielen kann.
Ja, definitiv. Du hast jetzt Sony Michel und Cam Akers. Das macht im Rushing-Game natürlich einiges her, ne? Also das wird definitiv wichtig werden fürs Wochenende. Auch wenn Tampa gegen die Eagles gezeigt, dass sie den Run extrem gut verteidigen.
Ja, also das wird auf jeden Fall spannend. Ich habe jetzt hier auch noch einen kleinen Fact für dich. Die Rams diese Saison gegen Playoff-Teams. Was schätzt du, ist der Rekord?
Boah, gegen wie viele Playoff-Teams haben die da gespielt?
Insgesamt 7. Also 7 Games.
Boah, gegen Tampa haben sie gewonnen. Gegen die 49ers verloren. 4-3.
2-5.
Oh, also, oh, okay.
Und in allen Spielen mehr als, also 28 oder mehr Punkte kassiert.
Puh. Aber gegen Tampa gewonnen.
Ja, also das wird auf jeden Fall spannend. Und wir können das jetzt auch, glaube ich, mal Richtung des Spiels dann auch gleich mal hier übertragen. Ich habe mir nämlich überlegt, 3 Ways to Win. Und wir können gerne mal mit den Rams anfangen. Also mein erster Way to Win wäre Stafford beschützen. Zweiter wäre Kurzpassspiel verteidigen. Und der dritte wäre ordentlich Druck auf Brady machen. Mhm. Gehst du da mit? Siehst du was anders? Siehst du was dringender?
Nee, da kann ich definitiv so mitgehen. Im Endeffekt ist wahrscheinlich das Key-Match-Up für mich Von Miller, der extrem gut gespielt hat. Also ein Sack, 3 Tackle for Loss, 6 Tackles insgesamt. Gegen das Replacement von Tristan Wirfs. Ich glaube, das wird so mein Key-Matchup, weil das einfach der Faktor sein wird, der Tom Brady unfassbar unter Druck setzen wird, die ganze Zeit über. Dazu hast du Aaron Donald in der Mitte. Gut, der hat ein Matchup gegen einen All-Pro-Center, der aber vielleicht nicht bei 100% ist. Und wahrscheinlich so das zweite Matchup, das mir auf Rams-Seite einfällt, das super wichtig wird, Jalen Ramsey gegen Mike Evans.
Da gehe ich voll mit. Das wäre jetzt auch mein Matchup gewesen, was bei mir so im Fokus steht. Mike Evans hatte natürlich gegen die Eagles ein super starkes Spiel. Also über 100 Receiving Yards, inklusive Touchdown. Waren es 10 Receptions? Egal. Auf jeden Fall war echt eine Menge. Und Jalen Ramsey, seine Qualitäten kennen wir ja. Hat sich jetzt aber auch in letzter Zeit, ja auch zum Beispiel gegen die 49ers, hatte er doch auch mal den einen oder anderen Fehler drin. Zum Beispiel nach seiner Interception gegen die Niners, wo er dann unbedingt aus der Endzone eigentlich rausrennen muss, obwohl es eigentlich viel intelligenter gewesen wäre, in der Endzone zu bleiben. Deswegen in so einem Playoff-Spiel kommt es, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, ob er seine Emotionen kontrollieren kann. Und Mike Evans ist an sich ja schon eher so ein ruhigerer, gechillterer Typ. Und da muss Ramsey natürlich schon auch aufpassen, dass er nicht overpaced, weil da ist immer die Gefahr bei ihm.
Definitiv. Jetzt kann ich hier an der Stelle sehr geeignet Werbung machen. Ich schreibe fürs Huddle-Magazin. Ne? Und da hatte ich tatsächlich auch in einem Artikel 3 Gründe, warum die Rams den Super Bowl holen und 1 Grund, warum die Rams den Super Bowl nicht holen. Und wir haben halt einiges davon angesprochen. Also im Endeffekt, wir haben die Defense angesprochen. Du hast Aaron Donald, Von Miller, Jalen Ramsey. Und das sind jetzt nur 3 davon. Die halt, Junge, das sind halt alles Hall of Famer. Und die auch noch immer noch auf hohem Niveau spielen. Das ist definitiv der größte Punkt, abgesehen von Cooper Kupp wahrscheinlich. Weil wenn du den, wie auch immer du das machen willst, größtenteils aus dem Spiel nehmen kannst, dann wird es gefährlich.
Ja, also das wird auf jeden Fall die Aufgabe von der guten Bucks Secondary, muss man auch dazu sagen. Cooper Kupp aus dem Spiel möglichst zu nehmen. Wir haben gerade schon gesagt, das wird nicht ganz möglich sein. Aber an sich wird es eine der Hauptaufgaben sein. Ich habe auf Bucks Seite jetzt noch bei meinen 3 Ways to Win einmal den Run zu stoppen, weil die Rams jetzt wirklich über die vergangenen Wochen, vor allem in Person von Sony Michel, wirklich gut den Ball bewegt haben, on the ground. Dann der zweite Punkt, Stafford zu Fehlern zwingen. Ich glaube, das haben wir wirklich schon oft gesehen diese Saison, dass die Rams genau dann schlagbar sind, wenn Stafford seine Interceptions wirft und Fehler macht. Da gab es wirklich einige Teams, die das jetzt unter Beweis gestellt haben. Und mein Offense- Way to Win bei den Bucks wäre, Evans und Gronk ins Spiel zu bringen. Also deine zwei besten Playmaker.
Ja, ich denke, da kann ich mich anschließen. Also sehe ich jetzt nichts, was ich anders machen, anders vorschlagen würde. Der Lauf wird definitiv key sein, weil wenn das Running Game funktioniert, dann macht Stafford einfach deutlich seltener Fehler. Ist ja auch logisch, aber das ist definitiv so der Key in meinen Augen.
Ja, ich habe das Gefühl, dass Stafford irgendwie immer nicht so gut drauf reagiert, wenn er viel Pressure bekommt. Also ich finde, da gibt es QBs, die deutlich besser mit Pressure umgehen. Und ich nehme jetzt schon wieder das Niners-Game ran, aber da hat man gesehen, dass die Niners-Front so dominiert hat, dass Stafford wirklich auch schnell den Ball loswerden wollte, weil er die Hits nicht kassieren wollte. Also ich glaube, da gibt es QBs, die sich deutlich eher auch mal gerne auf den Boden bringen lassen, als Stafford, der da vielleicht so ein bisschen Angst hat, den Sack bzw. den Hit einzustecken.
Ja, da hast du recht. Ich schaue gerade auf die Uhr. Wir reden schon ordentlich lang über das Spiel. Also kommen wir jetzt zum relevanten Teil. Wer gewinnt das Ganze?
Oh, ist wirklich schwierig. Beim anderen Spiel bin ich mir da sicherer. Naja, nicht so wie du denkst, vielleicht. Aber ich würde tatsächlich mit den Rams gehen. Ich glaube einfach, dass die Bucks zu viele Verletzungsprobleme haben und dass gerade wenn Wirfs ausfällt, dass Brady da einfach zu viel Druck von der wirklich überragend spielenden Rams-Line einstecken muss. Also, ich würde auf ein knappes Spiel tippen, aber ich würde mal sagen 31-28 für die Rams.
Das heißt also schön, never bet against Tom Brady. Ich tue es trotzdem aus denselben Gründen, die du genannt hast. Ich sehe die Bucks nicht da, wo sie letztes Jahr waren, und ich sehe die Rams dieses Jahr einfach echt stark. Es wird knapp, definitiv. Ich glaube, dass es am Ende ein Touchdown-Unterschied wird. Aber wird ein wohl sehr, sehr, sehr spannendes Spiel.
Also die Rams, da gehst du auch mit.
Die Rams, ja.
Okay, dann würde ich mal sagen, können wir auch direkt mal zum nächsten Spiel kommen. Wie bereits bekannt, die Packers haben sich in der Regular Season natürlich die Bye Week reglich verdient. Sind dann natürlich schön, konnten sich schön jetzt erholen, haben auch einige Spieler zurückbekommen. Zum Beispiel ihren Left Tackle, ihren Star Cornerback und Za'Darius Smith müsste auch zurück sein. Also die Packers sind, glaube ich, so gesund wie noch lange nicht diese Saison. Also ich weiß gar nicht, ob sie mal an irgendeinem Zeitpunkt der Saison alles so beisammen hatten. Auf der anderen Seite die Niners, die haben doch die eine oder andere Verletzungsbaustelle. Wollen wir noch mal kurz über das Spiel gegen Dallas sprechen, oder glaubst du...
Oh, Victor, nichts lieber als das. Wisst ihr, das war so das, was meinen Abend wieder gerettet hat. Das Spiel war ja direkt im Anschluss. Und ja, was soll ich sagen? Mit dem perfekten Ende, nicht nur, dass die Cowboys verloren haben, sondern dass sich Dak Prescott auch noch durch sein nicht ganz so smartes Play ziemlich blamiert hat.
Und durch seine Comments nach dem Spiel, muss man
auch dazu sagen. Oh Junge, da kommen wir, glaube ich, gleich drauf. Vielleicht erstmal zum Spiel selber. Ich glaube, du hast ja dann doch ein bisschen noch mehr mitgefiebert als ich. Also, überlasse ich die Kurzfassung vom Spiel mal dir.
Ja, also, ich muss sagen, grundsätzlich, die Niners natürlich gestartet wie die Feuerwehr. Toller erster Drive mit tollen Designs. Eigentlich alle deine Playmaker ins Spiel bekommen. Jimmy G auch in der ersten Halbzeit wirklich accurate und auch echt ein paar Key Third Downs, die er verwandelt hat. grundsätzlich muss ich sagen, in der ersten Halbzeit hätte ich mir noch ein bisschen aggressiveres Playcalling auch gewünscht. Also statt zweimal aufs Field Goal zu gehen, hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man mal einen vierten Versuch ausspielt. Weil im Endeffekt hast du den Cowboys mit den zwei Field Goals eigentlich noch ein bisschen Raum gelassen, um den Comeback zu starten. Von Cowboys Seite fand ich ganz interessant, da würde mich jetzt auch mal deine Meinung interessieren. Die Cowboys sind nach dem 0-16 sind sie eigentlich mit einem ganz interessanten, oder war es 0-13? Ich glaube 0-16 war es. Sind mit einem ganz interessanten Drive gestartet, wo sie zum Beispiel zwei Additional Linemen ins Spiel genommen haben und dann den Ball wirklich mal über einen Drive sehr gut gelaufen sind. Am Ende Amari Cooper, Kwon Williams in Coverage geschlagen, aber ansonsten wirklich sehr viel über den Boden gelaufen. Wieso haben die das nicht weitergemacht?
Das ist eine berechtigte Frage. Das ist tatsächlich eine verdammt gute Frage. Das hat mich auch sehr gewundert. Also erstmal hat mich gewundert, dass sie es überhaupt gespielt haben, aber als das so gut geklappt hat, habe ich keinen Grund darin gesehen, das zu ändern. Im Endeffekt das Einzige, was ich mir erschließen könnte, was aber aus meiner Sicht auch schwachsinnig ist, zu dem Zeitpunkt, weil ich meine, okay, es steht 16-0, aber wir sind in der ersten Halbzeit, dass du nicht zu sehr laufen wolltest, weil du wusstest, du liegst weit hinten, du kassierst wahrscheinlich nochmal Punkte, dass du schnell scoren willst und nicht zu viel Zeit von der Uhr nehmen willst, aber das ist in der ersten Halbzeit eigentlich schwachsinnig. Also, berechtigte Frage.
Ja, es ist vor allem unter dem Aspekt, dass du ja den Touchdown gemacht hast und es steht ja dann 7-16 und du weißt, dass du nach der Halbzeit den Ball erstmal bekommst. Also, im Prinzip hättest du mit einem guten ersten Drive, hättest du auf 14-16 kurz nach der Halbzeit schließen können, aber stattdessen gehst du halt, glaube ich, nach der Halbzeit direkt free and out. So. Also, ich weiß nicht, was Moore sich da gedacht hat, der Offense Coordinator, aber das hat mich echt ein bisschen gewundert, weil ich habe wirklich, wirklich vermutet, dass sie da jetzt weiter auf dem Boden so gehen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass sie halt das Adjustment von den 49ers erwartet haben. Und dass sie halt wegen Sieg, weil der ja ein bisschen angeschlagen war, ein bisschen vorsichtiger sein wollten. Aber es hat sich mir nicht
erschlossen. Die Playoffs sind jetzt nicht so unbedingt der Zeitpunkt, wo man vorsichtig sein sollte. Also es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Aber das war ja nicht die einzige Entscheidung von Kellen Moore, wo ich mir gedacht habe, so kennt man nicht so von ihm.
Ja, also was mich jetzt so aus Cowboys Sicht, also mich stört es ja eigentlich nicht, weil ich bin froh, dass die Niners gewonnen
haben. Oh, mich auch nicht.
Aber was mich halt schon echt wundert, dass du als so starke Offensivmannschaft deine Playmaker eigentlich so wenig einbindest. Also am Ende CeeDee Lamb ein Catch mit 21 Yards. Also das ist halt so ein Spieler, wo ich sagen muss, okay, der kann wirklich den Unterschied machen. Dem muss ich halt auch seine Targets geben. Dem muss ich, den lasse ich vielleicht auch mal im Backfield so Deebo Samuel-mäßig mal den Ball und schau mal, was der draus macht. Der hat mir einfach für so ein Elimination-Game viel zu wenig Touches gehabt.
Ja, im Endeffekt ist dein Top-Target dein Tight End mit Dalton Schultz. Dann hast du Mari Cooper mit 6 Catches. Und Cedric Wilson mit 5. Und danach kommt halt CeeDee Lamb mit einem. Und der Rest sind gefühlt Running Backs so. Also du hast dann Tony Pollard mit 2, Zeke mit einer Receptions. Das kann es halt ehrlich nicht sein in so einem Spiel. Also gerade CeeDee Lamb, der so der Nummer 1 Playmaker gefühlt in dieser Offense ist, verstehe ich nicht, wie du den nicht mehr einbinden kannst.
Ja, also ich bin da auch ein bisschen ratlos drüber, was die Cowboys da gemacht haben. Vor allem die Offense ist ja wirklich dein Aushängeschild. Also eigentlich muss Dak schon in der Lage sein, seine Playmaker da ins Spiel zu bekommen. Zugegebenermaßen muss man auch sagen, dass die Niners Front, um jetzt mal Richtung 49ers zu kommen, überragend war, selbst nach der Verletzung von Nick Bosa. Das liegt halt auch dran, dass die Tiefe der D-Line-Rotation natürlich super tief ist. Also du hast jeden D-Liner, der eingesetzt wurde, hat 20 oder mehr Snaps gehabt. Das hast du nicht oft. Und jeder hatte seine Pressure-Momente. Also mega underrated Pickup. Charles Omeniu, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, kam während der Saison von den Texans, hat ein Riesenspiel gemacht, 1,56. DJ Jones war phänomenal mal wieder. Ich glaube, DJ Jones ist somit der beste Run-Stopper, den es in der NFL gerade gibt. Change my mind. Dann natürlich auch die ganzen anderen Pieces, die da wirklich gut zusammengewirkt haben. Also was die D-Line in den letzten zwei Spielen gemacht hat, es waren ja im Prinzip zwei Do-or-Die-Spiele. Jetzt erst gegen die Rams, jetzt gegen die Cowboys. Das war wirklich super beeindruckend.
Ja, kann ich dir nicht widersprechen. Ich habe nebenbei jetzt nochmal den Injury Status von Nick Bosa angeschaut. Der ist im Concussion Protocol. Also hattest du im Endeffekt doch recht. Ich denke, man könnte durchaus kompensieren, dass er ausfällt. Allerdings, gerade in so einem Spiel gegen die Packers, die jetzt weiß Gott auch keine schlechte Line haben, ne, ist so Nick Bosa natürlich ein Game Changer.
Also im Prinzip, du brauchst Nick Bosa. Ich glaube, das früheste, was er geklärt, also an Datum, was er geklärt werden könnte, wäre, glaube ich, der Freitag. Das heißt, 5 Tage danach. Das heißt, er hätte diese Woche kein einziges Mal trainiert und würde dann am Samstag direkt spielen. Ist schon möglich, aber ist natürlich schon nicht optimal, zumal dein anderer Defense-Playmaker, Fred Warner, aktuell auch limited ist. Beziehungsweise, man muss auch sagen, dass der ganze Linebacker-Core, dass da jeder aktuell eine kleine Verletzung hat. Grad, ja. Also Dre Greenlaw ist, glaube ich, sein Quadrizeps immer noch. Shaiya hat, glaube ich, Knieprobleme. Also ist nicht optimal.
Nee, ist es wirklich nicht, wenn man sich das hier anschaut. Was wollte ich noch was zu den 49ers sagen? Ich wollte aufs Ende vom Spiel eingehen. Ich weiß nicht, 14 oder 12 Sekunden auf der Uhr. Dak Prescott scrambled. Wohlgemerkt, die Cowboys haben kein Timeout. Gibt dann den Center den Ball, damit er den spottet. Was keinen Sinn macht, weil der Schiri den Ball berühren muss. Der Ref kommt natürlich von hinten angelaufen. Und Refs sind jetzt nicht die dicken Kreisliga-Schiris, wie man sie von hier kennt. Aber das sind halt auch keine 4-Free-Sprinter, ne? dementsprechend dauert das seine Zeit, bis der an der Line ist. Muss ich dann durch die ganzen dicken Jungs da erstmal durchkommen, den Ball berühren. Tja, Schiri legt den Ball hin, spottet ihn. Uhr läuft runter, bevor die Cowboys den Ball spiken können. Keine Chance mehr auf die letzte Hail Mary. Kam nicht so gut an bei den Leuten in Attendance.
Ja, vor allem, du hättest ja die Möglichkeit gehabt, also man muss ja sagen, die Niners haben sich ja davor total blöd angestellt. Du bist bei 4 von Inches und Jimmy Garoppolo snappt den Ball zu früh, weil Trent Williams noch in Motion war. Muss den Ball dann nochmal punten. Dein Panther bekommt es nicht hin, den Ball so zu platzieren innerhalb der 20, macht den Touchback. Und dann laufen die Cowboys eigentlich nochmal ganz gut übers Feld. Das war eigentlich echt nochmal ganz gut. Und dann, ich glaube, du warst 40 Yards vor der Endzone. Wieso nimmst du nicht die zwei Würfe aus 40 Yards? So, wieso musst du auf die 20 ran und hast dann nur noch einen Schuss? Also, und der klappt ja am Ende auch nicht, also weil es zeitlich gar nicht hinhaut.
Ja, vor allem slide halt dann 5 Yards früher, so, die reißen das auch nicht raus, dann kriegst du deinen letzten Shot wenigstens noch, wenn du meinst, dass du näher ran musst. Aber so ist das ja schwachsinnig. Also, es war ein dummer Call. Es war unfassbar dumm umgesetzt, weil Dak Prescott darf den Ball niemals seinem Center geben, sondern muss dann eigentlich den Ref wirklich direkt in die Hand drücken, wenn er will, dass da noch eine Chance besteht. Ja, so verlieren die Cowboys. Jerry Jones war absolut nicht amused. Hat im Interview nach dem Spiel mehr oder weniger gedroppt, so, ja, wenn du solche Spiele hast, musst du weiterkommen. Mit anderen Worten, Mike McCarthy fliegt wohl. Praktischerweise hast du den voraussichtlichen Nachfolger, wenn es dazu kommt, schon im Haus. Kellen Moore hat ja gefühlt 15 Interviews in nächster Zeit für einen Head-Coaching-Job. Und ja, würde sich da natürlich anbieten als neuer Cowboys-Head-Coach.
Dein Defense-Coordinator hat ja auch ein paar Interviews. Also ich glaube, Dan Quinn ist unter anderem bei den Vikings im Gespräch. Also das ist auch nicht sicher, dass er bleiben wird. Bleibt auf jeden Fall spannend, ob Dallas tatsächlich ja, so in der Coaching-Konstellation weiterbleiben kann. Und ich glaube auch, dass dieses Jahr eine relativ einmalige Möglichkeit war, für Dallas weit zu kommen. Also ich glaube, dass das Window nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal offen ist. Also das will ich jetzt nicht sagen, dass die Cowboys nächstes Jahr ein schlechtes Team sind. Aber so eine Big-Play-Defense bekommst du eigentlich nicht 2 Jahre hintereinander so aufs Feld. Also das ist schon richtig tough. Und Parsons wird nächstes Jahr wieder killen, aber dass Trevon Diggs 11 Interceptions fängt und so, der wird eher
der
wieder...
Der Trevon Diggs, der gottlos getoastet wurde in diesem Spiel.
Brandon Ayuk, Gott. Also, was der an Routen gelaufen ist, Ayuk, der hätte eigentlich noch ein, zweimal mehr Trevon Diggs toasten müssen, aber Jimmy G hatte Besseres vor, hat ihn lieber ein bisschen überworfen. aber wie ich schon sage, also ich glaube nicht, dass die Defense nächstes Jahr wieder so eine Big-Play-Defense wird. Die wird wieder gut sein, aber die wird nicht so sein, wie sie dieses Jahr war.
Ja, kann ich dir zu 100% bei zustimmen. Allein schon, weil du halt keinen DB haben wirst, der 11 Interceptions hat. Das ist schon so gefühlt die Hauptquelle der Cowboys, das Cowboys-Erfolg defensiv gewesen. Kommen wir noch zu den unschönen Aktionen nach dem Spiel. Die Fans, alle relativ pissed. Verständlicherweise. Was ich so gelesen habe, waren die Tickets nämlich nicht sonderlich günstig.
War man das teuerste da, Spiel.
Ja, hast du die Ticketpreise im Kopf gerade?
Ich habe es heute gelesen gehabt. Also es war auf jeden Fall im Vergleich zum Bills-Spiel echt, glaube ich, fast das 6-fache. Also bei den Bills sind die Ticketpreise, glaube ich, bis auf $50 gedroppt. Und ich glaube, bei dem beim Niners-Dallas-Spiel waren es, glaube ich, über $300. Und die günstigsten Tickets, das waren diese Stehplatz-Tickets, wo die Leute so reingerannt sind, was ja ziemlich viral gegangen ist, die waren knapp unter $200. Das weiß ich ganz genau.
Also ich weiß, dass der Preis generell echt hoch ist. Ich glaube, dass du einen Average-Price für Tickets im Stadion bei $150 oder so hast. Was schon ordentlich
aktuell ist. Wegen Corona ist es ein bisschen besser, weil die nicht so unbedingt die Stadien voll bekommen und dann sind sie mit den Ticketpreisen ein bisschen runter und so bekommen sie sie dann doch voll.
Also die günstigsten Tickets waren $328.
Ja.
Das und ist eine Hausnummer, da wäre ich auch pissed, wenn mein Team so eine Scheiße baut. Allerdings nicht so pissed, dass ich Müll und Flaschen auf Schiedsrichter werfe.
Ja,
ja, sag du.
Ja, ich habe es dir ja auch schon geschrieben gehabt. Ich glaube, viele Leute wissen nicht unbedingt, dass Spiken auch, also Spiken ist halt toleriert, aber es ist halt auch nirgendwo genau geschrieben, dass es erlaubt ist, weil eigentlich ist es Intentional Grounding, weil der Quarterback den Ball vor sich hinschmettert. Und im Prinzip gibt es keinen Grund für irgendeinen Ref, dann noch schneller da zu sein. Also ich meine, der Ref ist ja eh schon geisteskrank gesprintet für sein Niveau wahrscheinlich. Und ich finde, da gibt es keinen Grund, auf den Ref sauer zu sein. Und die Strafen, die du als Cowboys dir übers Spiel eingefangen hast, sorry, aber das ist die eigene Blödheit. Also wenn Gregory völlig unnötig einen Block in the Back noch macht, obwohl das Play eigentlich schon für den O-Liner von den Niners gelaufen ist, ja, dann kann kein Ref der Welt ihnen da noch helfen.
Nee, ehrlich nicht. Also die 14 Flaggen waren auch wirklich angebracht und ich sag's immer wieder im Podcast, Disziplin, Disziplin, Disziplin und daran mangelt es halt bei den Cowboys, wie man in dem Spiel auch mal wieder gesehen hat. Die unschöne Aktion ist dann noch ein bisschen gepusht worden. DeMarcus Ware ist ja tatsächlich getroffen worden von der Flasche. Hat das mit seinem Helm ein bisschen deflected und war nur so, ja, das sollte nicht auf mich gehen, sondern auf die Refs, also ist das okay. Dak Prescott hat sich hingestellt und im Endeffekt hieß es, ja, die Fans haben Flaschen auf euch geworfen, was hältst du davon? Ja, blablablub, ich bin enttäuscht. Und dann war irgendein Reporter so, nee, ich glaube, das sollte auf die Schiedsrichter gehen. Und Dak Prescott war einfach so, credit to them then. Das war schon so ein Statement, wo ich mir so dachte, so, Bro, du hast vor 20 Minuten so dermaßen Scheiße gebaut. Im Normalfall stellst du dich hin und sagst, ja, es ist unsere Schuld oder meine Schuld, was auch immer. Ich muss besser spielen, wir müssen besser spielen. Keine Ahnung, aber die Refs blamen und dann auch noch hier verteidigen, dass sie mit Müll geworfen werden, ist schon eine Hausnummer. Also ging ja auch viral. Die NBA-Refs haben sich dazu geäußert. Ich glaube, gestern Abend, heute Nachmittag, ich bin mir nicht mehr sicher, kam auf Twitter eine Apology dann von Dak Prescott. Aber, ey, es ist heute Mittwoch, ne? Das Spiel war halt am Sonntag, das kannst du halt nicht machen.
Ja, also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist einfach der nötige Respekt. Vor allem die Refs haben keine Fehlentscheidung getroffen, die jetzt wirklich offensichtlich war, sondern es war einfach das eigene Unvermögen und du verlierst ein Spiel, eigentlich nie in den letzten 10, 20 Sekunden, sondern eigentlich wegen dem, was davor passiert ist. Das muss man sich auch immer bewusst machen. Und dass Dak Prescott sich nach so einem Spiel, in dem er ja auch wirklich enttäuscht hat, hinstellt und die Schuld da nicht auf sich nimmt, das zeigt mir so ein bisschen, dass er vielleicht nicht der Leader ist, für den man ihn hält. Also ich glaube, dass die Cowboys da einfach auf Quarterback nicht jemanden haben, wie zum Beispiel einen Tom Brady, bei dem du davon ausgehen kannst, dass er sowas nicht bringen würde.
Er ist halt auch einfach kein Tony Romo, ne?
Ja.
Also, ich glaube nicht, dass ich irgendwer vorstellen könnte, wie Tony Romo sich da hinstellt und sowas sagt. Ich fand es auch sehr, sehr lustig, wie viele Cowboys-Fans habe ich auf Social Media so beobachten können, im Endeffekt geschrieben haben, so, ja, hätte Romo mal das halbe Team von dem gehabt, das Dak jetzt hat, hätten wir wahrscheinlich einen Ring. weiß ich jetzt so nicht. Wobei man aber sagen muss, ne, Tony Romo hatte nie das Team, das Dak Prescott dieses Jahr zum Beispiel hatte.
Ja, Dak Prescott hatte ein super, super Team und hatte eine super D-Line, hatte einen Defense Rookie of the Year in Parsons, hat Big Plays von seinen DBs bekommen, hat gute Receiver gehabt. Ich meine, Gallup war ja auch noch größte Zeit der Saison am Start, hatte eigentlich ein gutes Running Game, also zwei fähige Running Backs in Pollard und Siki haben eigentlich auch die wenigsten Teams und hatte eine gute O-Line. Also es gibt eigentlich gar keine
Schwachstelle. Im Endeffekt hat er alles gehabt.
Ja, eigentlich wäre es ein Super Bowl-Team gewesen.
Um in der ersten Playoff-Runde rauszufliegen. How about them Cowboys?
Ja, aber ich finde, die Niners haben sich's verdient. Also die haben einfach ein gutes Spiel gespielt, waren die konzentriertere Mannschaft. Ja, so im Nachgang muss ich auch sagen, die erste Halbzeit, wenn man da mehr rausholt, dann wären die Cowboys noch viel früher schon am Boden gewesen. Im Endeffekt war es vielleicht ein bisschen die Verletzung von Jimmy G mit der Schulter, die einfach dafür gesorgt hat, dass er ja doch die eine oder andere schlechte Entscheidung und einen oder anderen schlechten Ball wirft und damit auch ein bisschen die Cowboys wieder ins Game gebracht hat.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal langsam Richtung Ways to Win. Also, bitte.
Ja, also ich habe auf Niners Seite auf der obersten Position, dass man wieder einen dominanten Pass Rush braucht. Einen Pass Rush, der wie in den letzten zwei Wochen war, der auch tatsächlich schon seit einigen Wochen super dominant ist. Also ich habe dir nur mal noch ein paar Numbers rausgesucht. Nick Bosa ist aktuell bei einer Pressure Rate von 13,6%. Was denkst du, wo aktuell Arden Key liegt?
Alter, 13,6 bei Bosa, dann sage ich 12,5.
14,6. Der hat aktuell eine bessere Pressure Rate als Nick Bosa. Charles Ominihu, ich kann ihn nicht aussprechen, hat 11,4 übrigens. Also die Front ist richtig gut und das habe ich nämlich auch noch rausgesucht. Seit Woche 14 sind die Niners das beste Team, was die Pressure Percentage angeht. Haben die meisten Pressures gehabt von allen Teams und sind Zweiter in Sacks in dem Zeitraum. Also wirklich gute D-Line aktuell. Dann mein zweiter Way to Win ist, das Run-Game zu etablieren. Ich meine, heute vor genau zwei Jahren haben die Niners das Championship-Game gegen die Packers gewonnen. Packers-Fans erinnern sich nicht so gerne dran. Niners-Fans umso mehr.
Kleiner Fun-Fact, weil du das Championship-Game ansprichst. Aaron Rodgers ist noch ohne Sieg gegen die 49ers in den Playoffs.
0-3, ja. Das habe ich tatsächlich auch gelesen. Und beim letzten Mal, wo die beiden aufeinander getroffen sind in den Playoffs, hat Jimmy G unglaubliche 8-mal geworfen. Und sie haben trotzdem gewonnen. Deswegen, Run-Game etablieren ist auch extrem wichtig, weil die Packers, ja, das so ein bisschen ihre Schwachstelle ist. Und ich glaube, dass das so mit der einzige Weg sein kann, sie zu besiegen. Und mein dritter Way to win ist tatsächlich Fehler minimieren. Das sah jetzt tatsächlich in der ersten Halbzeit gegen die Cowboys gut aus. Aber in der zweiten Halbzeit hast du unter anderem durch die Interception von Jimmy G und deine Strafen, die auch zu ungünstigen Zeitpunkten kamen, die Cowboys nochmal rankommen lassen. Und gegen die Packers, da musst du ein bisschen intelligenter sein. Und wenn Jimmy G keine Interception wirft, dann haben die Niners immer eine gute Chance zu gewinnen. Wenn er eine wirft, mindestens eine, dann schaut es meistens eher ein bisschen schlechter aus.
Kann ich mich so anschließen? Definitiv.
Also Deebo Samuel wirst du auf jeden Fall ins Spiel bekommen, deswegen ihn zu involvieren. Musst du auch, definitiv. Ja, musst du auch. Deswegen, das ist für mich kein Way to Win. Kommen wir jetzt mal zu den Packers. Mein erster Way to Win, und das finde ich ist bei Bye-Week-Teams immer ganz entscheidend, dass sie den Start nicht verschlafen. Weil es ist natürlich super verlockend nach so einer Woche Pause, du bekommst Spieler zurück, die vielleicht ein paar Wochen nicht gespielt haben, dass du in so einem Regular-Season-Mode bist und nicht in diesem Playoff-Modus. Wir haben es ja auch letztes Jahr gesehen, Tom Brady musste ja auch mit seinen Bucks durch die ganze Playoff-Runde und ich finde, die Bucks sind mit jedem Spiel besser geworden.
Definitiv, also wenn du dir anschaust, wie die gegen Washington gespielt haben in der ersten Runde, beziehungsweise in ihrem ersten Game, hat sich schon bemerkbar gemacht, also da lagen Welten zwischen dem Team und dem Team, das letztendlich den Super Bowl gewonnen hat.
Ja, deswegen, das gilt auch für die Titans, das hat einfach den Start nicht verschlafen. Mein zweiter Way to Win wäre, den Run zu stoppen, weil ich glaube, dass du gerade mit einem verletzten Jimmy G gucken musst, dass der möglichst viel wirft, weil er dann auch seine Fehler macht. Und der dritte Way to Win wäre absolut Aaron Rodgers zu schützen. Weil wenn die D-Line von den Niners ähnlich dominant auftritt wie die letzten zwei Wochen, dann werden die Packers auch so ihre Problemchen haben.
Ist definitiv ein valider Punkt. Ich schaue gerade, wie es bei der Rushing Defense der Packers statistisch gesehen aussieht. Sie sind nicht Top 10. Auf jeden Fall, ich glaube, sie sind 12, wenn ich es richtig im Kopf habe. Definitiv wichtig, dass die Rushing Defense klappt. Allein schon aus dem Grund, weil du Deebo Samuel viel im Backfield einsetzt. Momentan und dementsprechend, wenn du das ein bisschen rausnehmen kannst und da eben nicht die großen Yards bei rumkommen, dann wird es richtig hart für die 49ers.
Ja, vor allem das ganze Play-Design und das ganze Play-Calling an sich von Kyle Shanahan ist ja darauf aufgebaut, dass du gut ins Run-Game kommst. Deswegen für die Niners ist es auch extrem wichtig, in Führung zu gehen, egal in welchem Spiel. Sie haben zwar gegen die Rams auch mal gezeigt, dass sie Comeback-Qualitäten haben, aber an sich fällt es den Niners schon leichter, wenn sie in Führung gehen können und dann auch den Ball tatsächlich laufen können und das Spiel auch kontrollieren können, weil sie dann eben die Uhr entsprechend runterlaufen lassen können.
Ja, dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage übrig. Wer gewinnt das Spiel?
Das klingt blöd, aber ich gehe mit den Packers.
Das habe ich mir gedacht.
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass die Niners einfach das Team sind, was weniger gesund ist aktuell. Da sind mir zu viele Fragezeichen. Jimmy G verletzt, Nick Bosa ist nicht klar, ob er spielen kann. Die ganzen Linebacker haben wir auch schon angesprochen. Und auf der anderen Seite sind da halt komplett ausgeruhte Packers, die ihren Starting Left Tackle wieder zurückbekommen, die Jerry Alexander zurückbekommen, die Za'Darius Smith zurückbekommen, Aaron Rodgers ist fit. Also es klingt für mich alles so danach, als würden die Packers das machen.
Das Spiel wird sich in der ersten Hälfte entscheiden, so blöd das klingt. Ich gehe auch mit den Packers und ich sehe auch die einzige Chance, wie die 49ers das Spiel wirklich gewinnen, ist, dass die Packers einfach den Start verschlafen und die 49ers früh mit 14 Punkten in Führung gehen. Dann sieht es gut aus. Die erste Halbzeit wird das Spiel entscheiden, weil hinten raus Aaron Rodgers ist einfach zu klatsch, als dass er sich ein enges Spiel, glaube ich, spät nehmen lassen würde. Dementsprechend gehe ich auch mit den Packers.
Ja, die Packers haben einfach alle Waffen und Adams ist dieses Jahr super drauf. Ich finde auch, Lazar hat sich in den letzten Wochen immer mehr entwickelt zu einem richtigen Weird Two. Also richtig stark, wie er performt hat zuletzt. Und Cobb bekommst du jetzt auch wieder zurück. kurz mal nachgedacht. Aber ich glaube, die Packers machen das, auch wenn es mir für meine Niners sehr leid tun würde.
Gut, dann würde ich sagen, das war's zu den NFC-Matchups. Die AFC-Matchups kommen vermutlich morgen oder übermorgen. Würde ich sagen, schön, dass du Zeit hast. Hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder aufzunehmen.
Auf jeden Fall. War mega geil und danke dir auch für deine Zeit.
Würde ich sagen, hören wir uns die Tage. Bis dahin. Ciao.
Ciao.